Hörst du mich?
Hallo und herzlich.
Was? Nix, alles gut, nochmal. Okay.
Was?
Okay.
Hallo und herzlich willkommen zum Rauszeit Natur Podcast. In Klammern mit Hund, Klammer zu. Klammer.
War schon richtig.
Egal. Ihr wisst, wo wir sind. Hallo.
Hallo.
Hallo, Niklas.
Hallo, Jenny.
Oh Gott, Niklas, ich sag's gleich, wie es ist. Ich bin müde. Wir hatten am Wochenende Party, freitags Aufbau, Montag Abbau, Samstag, Sonntag Feier und ich bin durch. Ich kann das nicht mehr, ich bin zu alt dafür. Ich kann nicht mehr. So.
Dann nehmen wir heute an einem Dienstag auf. Sonst nehmen wir immer Montag auf und jetzt haben wir Dienstag.
Ja. Ja, ich kann nicht mehr, ey. Ich bin fertig. Und bei dir, geht's dir besser?
Ja.
Ach ja, ganz kurz. Ich muss dazu sagen, ich trinke keinen Alkohol.
Ja, genau. Ja,
also
ja,
schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Das hat nichts mit Suff zu tun. Bei mir reicht tatsächlich, wenn ich einfach wenig schlafe.
Langes Aufbleiben reicht.
Langes Aufbleiben reicht, ja.
Das ist auch bei uns, wenn wir feiern Silvester jetzt seit längerem zusammen. Und das ist auch, es fällt der ganzen Gruppe immer schwierig, bis 12 Uhr wach zu bleiben.
Ja, absolut. Und das machen wir nur wegen der Hunde.
Ja, genau.
Sobald das erste vorbei ist, weil das ist ja wirklich bei euch ja ein Träumchen, weil es halt weit weg ist.
Ja.
Und sobald es da rum ist, gehen wir halt auch alle schlafen, keine Ahnung, eine halbe Stunde später oder so.
Ja, wenn überhaupt, ne? Also,
ja.
Das sind halt nur unsere Nachbarn.
Also können wir nicht.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Ja, bei dir, Niklas, was geht bei dir ab?
Ja, wir stecken halt jetzt in der Vorbereitung für Costa Rica. Also wenn ihr das hört, sind Tabea und ich in Costa Rica, beziehungsweise vielleicht sogar schon in Panama. Eher Panama wahrscheinlich. Aber das muss vorbereitet sein und wir sind echt, packen, Hunde versorgen, Wohnung versorgen, einkaufen, alles drum und dran. Ist ja bei uns immer so halb Urlaub, halb anderen Kram. Und dementsprechend für mich erstes Mal Tropen. Das ist auch nochmal ein bisschen was Besonderes. Und genau, deswegen wird's schwierig. Also ist schwierig jetzt. Ist natürlich auch irgendwie in der Arbeit muss alles fertig sein, bevor man in Urlaub geht. Ist ja immer so.
Willst du jetzt mal was zur Arbeit noch erzählen, zu deiner Nebenarbeit, oder willst du das immer noch nicht machen?
Ach so, ja, das kommt auch noch dazu. In dieser Woche, also heute, um genau zu sein, war Redaktionsschluss für das Buch, was übernächste Woche, wenn wir das hier veröffentlicht haben, erscheinen wird, pünktlich zu Lünen, erscheint das Buchprojekt Bayerns wilde Moore. Das ist jetzt fertig, endlich. Redaktionsschluss heißt, alles ist jetzt, passt jetzt, alles ist gut und schön geworden und genau, das Projekt ist über 2,5 Jahre jetzt gegangen. Ich kann es selber jetzt nicht mehr hören. Es geht um Bayerns wilde Moore, wie der Titel schon sagt, ist eine Projektarbeit von 5 Fotografinnen. Und genau, da habe ich mit, ja, so die, war ich federführend quasi, habe das Ganze so ein bisschen mit als, ja, mit organisiert. Mit dem Chris Meyer zusammen haben wir das irgendwie auf die Beine gestellt und dann haben alle sich damit reingestürzt. Und ja, das ist in der Gruppe auch immer noch mal schwieriger, als wenn man es alleine macht, auch wenn man dann so sage ich mal, anders mehr Arbeit hat, ist es natürlich in der Gruppe viel mehr Abstimmungsarbeit, bis es am Ende allen irgendwie gefällt. Und deswegen waren die letzten Wochen auch sehr anstrengend, viel Abstimmung, viel Konflikte auch noch, aber jetzt ist alles so, passt, ich bin sehr happy, es ist sehr gut geworden, es ist, hat sich gelohnt, die Arbeit. Genau.
Das heißt, wenn die Folge rauskommt.
Noch 2 Wochen.
Es waren die GDT 2 Wochen
später.
2 Wochen später
sollte es sein. Wenn ich alles
genau,
richtig gerechnet habe, sollte 2 Wochen später das Naturfotofestival in Lünen sein von der GDT.
Das heißt, wenn ihr zur GDT kommt, nach Lünen und uns besucht, dann könnt ihr dieses Buch sogar kaufen.
Genau, danke.
Da gibt es das auch zu kaufen. Genau.
Ja. Kann es nur empfehlen.
Nee, ich kriege kein Exemplar, Niklas.
Doch, klar. ja, aber genau das war jetzt alles. Es kommt, also genau, das kann ich ja nochmal dazu sagen. Es wird auch eine Ausstellung geben dazu. Die wird wandern in verschiedenen Naturschutzzentren und so. Es werden Vorträge zu diesem Buch gehalten, so Multivisionsshows quasi, also das ganze volle Programm, und das muss natürlich auch alles gemacht werden. Und deswegen wäre ich froh, wenn ihr euch das Buch kauft oder vielleicht zu einer Show kommt, euch das anguckt. Genau.
Warum sollte man sich das holen? Warum Moore?
Also Moore ist ja ein aktuelles Thema. Da machen wir auf jeden Fall auch nochmal eine Folge zu. Vielleicht sagen, zum Release. Wirklich. Das könnte man machen. Weil Moore, ich meine, das kennt jeder. Moore sind Klimaschützer, Moore sind Artenschützer. Renaturierung von Mooren ist super wichtig, was die in den Klimawandel angeht. Das wird auch Bayern, also nicht nur deutschlandweit und europaweit, ist das ja sogar per Gesetz verankert, dass man Moore wieder, ich bin schon wieder durch für heute. Genau. Renaturieren soll, ne? Also Feuchtgebiete, Moore müssen renaturiert werden. Das steht mittlerweile im EU-Gesetz. Und das wird auch fleißig gemacht. Und in Bayern haben wir sehr, sehr viele Moore und sehr, sehr schöne Moore. Und die sind auch Hotspots für Artenvielfalt. Also wir haben unheimlich viele Arten, die teilweise echt in Deutschland nur in diesen Mooren vorkommen, hier unten, oder allgemein nur in Mooren vorkommen. Die sind natürlich auch im Buch. Und das ist deswegen Moore. Also das Thema hat schon einen Grund, weil es halt eben aktuell ist in Klimaschutz, Artenschutz, Umweltschutz, alles. Und das kann man auch natürlich alles nachlesen. Das steht da auch drin. Natürlich ein bisschen nieder.
Ist das denn Fachbuch, so Schriftgröße 9, kein Zeilenabstand?
Nein. Also es ist ein Bildband, also ein Coffee-Table-Book, wie man das so kennt. Wir sind ja Fotografinnen. Also es ist ja wirklich, es soll was zum Angucken sein. Aber da sind eben auch ganz viele und sehr schön geschriebene Texte drin, die natürlich auch alle so allgemeine Infos oder auch kleine Infos zu den Arten und so haben. Also, dass man auch was zum Lesen hat und auch was lernt, aber sehr niederschwellig. Also, es ist für jeden was, der sich für das Thema interessiert. Und ich glaube, dass, wenn man da vielleicht auch was für Weihnachten oder so jemandem schenken möchte, ist das gut. So, aber jetzt genug der Werbung. Wir haben jetzt schon, wir sind jetzt bei Minute 8 der Aufnahme.
Ja, aber ich habe ja jetzt, seitdem wir den Podcast machen, immer drauf gewartet, bis du endlich mal sagst, dass du ein Buch gemacht hast.
Ja.
Und deswegen wollte ich das jetzt auch mal ansprechen.
Ja, ist ja auch gut so. Also es muss auch so sein.
Also Niklas hat ein Buch gemacht. Niklas ist jetzt Autor, ganz offiziell. Kommt nach Lünen, besucht uns und kauft das Buch.
Genau.
So.
So. Und jetzt fangen wir da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben.
Ja, richtig. Also, und damit ihr nicht großartig irgendwo scrollen müsst, fange ich auch an. Denn ich habe ja letzte Mal beendet mit, wie wirkt eigentlich der Klimawandel auf Daphnien und was hat das für Folgen für uns? Und damit will ich jetzt erstmal starten. Also, was ich euch letztes Mal, glaube ich, noch gar nicht erzählt habe, ist, wie die Daphnien überhaupt ihre Räuber riechen können. Und zwar hatten wir ja letzte Mal gesagt, dass die Räuber sogenannte Chiromone abgeben. Also hier nochmal für alle der Unterschied. Es gibt Pheromone, es gibt Allomone und es gibt Chiromone. Die Pheromone wirken innerartlich, das heißt, es nützt dem Sender, zum Beispiel einem Sexualpartner, also Sexualpheromone. Allomone nützen dem Sender und schaden dem Empfänger, zum Beispiel Abwehrstoffe von Pflanzen. Oder auch die Chiromone, die nützen dem Empfänger und schaden dem Sender. Das heißt, die Räuber verraten sich, aber das eben nicht mit Absicht. Und das heißt, die Räuber, die Daphnien riechen können, das können die Daphnien riechen über die Chiromone, die abgeben. Und die riechen die über die erste Antenne. Und jetzt nochmal ganz kurz, wir haben ja gesagt, die haben so Schwimmruder-Dinger und das sind die zweiten Antennen. Und die ersten Antennen, das sind die, die oberhalb der Mundhöhle sitzen. Und hier gab es zum Beispiel auch, die Studie werde ich auch verlinken, wie man rausbekommen hat, dass sie mit der ersten Antenne die Räuber riechen können. Weil wir hatten ja auch gesagt, es gibt sowas, das nennt sich phänotypische Plastizität, sprich, sobald die ihre Räuber riechen, verändern die ihren Phänotyp, also die, keine Ahnung, kriegen zum Beispiel einen Helm oder, weiß ich nicht, verlängerten Stachel oder so, damit es die Räuber eben schwieriger haben, dass die gefangen werden können, also die Daphnien gefangen werden können. Und da gibt es eine Studie um Linda Weiss von 2015 und ich glaube, ja, Linda Weiss et al. Ist das, glaube ich, aber ich werde sie euch verlinken. Und da haben die einfach die erste Antenne abgeklebt und dann einen Räuber dazu gesetzt und dann gesehen, ach guck mal, die verwandeln sich gar nicht. Und dann hat man halt gesehen, ach, die erste Antenne ist wohl dazu da, dass die Räuber riechen können. Manchmal kann die Biologie auch einfach sein.
Ganz blöde Frage. So, kannst du mal erklären, wie man bei so einem kleinen Tier, wie bei einer Daphnie, die Antennen abklebt?
Das ist halt so ein Flüssigkleber gewesen, der unter Wasser hält, aber auch reversibel ist.
Und wie bringt man den an?
Niklas.
Ja, für die Allgemeinheit.
Ich habe das Gehirn.
Ja, aber du musst es ja der Allgemeinheit. Ich weiß. Entschuldigung. Ich weiß es ja, aber.
Keine Ahnung, irgendwie. Okay. Irgendwie haben die das gemacht.
Ich glaube, für jemanden, der Antenne, noch nie im Labor stand, ist es ein sehr kleines Tier und.
Ja.
Und auch schwierig vorzustellen, wie man an so einem kleinen Tier rumdoktert.
Ja, okay. Also für mich ist die Antenne riesig, weil. Keine Ahnung, also ja, für mich ist die Antenne, also die, das ist halt riesengroß. Also wenn du ein Werkzeug hast und du siehst die unter dem Mikroskop, da kriegt man schon den Kleber drauf. Also das ist schon einfach. Genau, und jetzt kommen wir aber zu der Publikation, die mich wirklich damals geflasht hat und die werde ich euch auch verlinken. Und es ist ja so, dass alle wissen, dass unsere Meere versauern. Ne, also man hört das immer, oh, die Versauerung der Meere, oh, CO2 im Meer, oh, Klimawandel, dies, das, so. Jetzt ist es aber so, dass nicht nur unsere Meere versauern, sondern, wie man festgestellt hat, auch unsere Süßgewässer. Und das ist halt das, was richtig scheiße ist. Und CO2 ist ja sauer, dementsprechend heißt es ja auch die Versauerung, also von Meeren oder von Süßwassersystemen. Das heißt, es gibt ja auch sowas wie Korallensterben und so weiter und so fort. Und vieles davon ist zum Beispiel auch auf den sinkenden pH-Wert zurückzuführen, eben wegen dem CO2, das sich da im Wasser anhäuft, also dem atmosphärischen CO2. Und jetzt ist es so, dass man rausgefunden hat in dieser Studie, dass wenn es versauert, also das Süßgewässer, dass sich die Daphnien nicht mehr verwandeln können, wenn Räuber anwesend ist. Das heißt, durch die Versauerung, also durch das hohe CO2 im Gewässer, können die Räuber nicht mehr riechen und es kommt eben nicht mehr zur phänotypischen Plastizität. Dementsprechend werden sie halt auch vermehrt gefressen.
Liegt das tatsächlich und am
jetzt,
Riechen?
Ja, oder? Ja, ja. Nee, genau. So, und jetzt haben sie sich nämlich die Frage gestellt, liegt es an der Versauerung selbst oder wirklich nur am CO2. Und deswegen haben die einen Versuch gemacht, also die haben mehrere Sachen gemacht. Die haben zum Beispiel die Daphnien gehalten in so Gewässern mit typischen Kontrollwerten, die eben dem aktuellen globalen Durchschnitt vom CO2 ähneln, aber auch so Worst-Case-Szenarien, also wo es halt wirklich erhöhter CO2 ist. Und die haben aber auch mit Säure angereichertes Wasser, also unabhängig von CO2, sondern nur mit Säure angereichertes Wasser, da drin haben die Daphnien gehalten. Und dann hat man nämlich gesehen, dass die Daphnien sich in dem Säurewasser immer noch verwandeln konnten. Das hatte also keinen Einfluss. Aber der CO2, der erhöhte CO2-Wert, der hatte einen Einfluss. Und das war halt das Krasse. Also es geht nicht nur um das Saure, was das CO2 macht, also dass es versauert, sondern es geht um das CO2 selbst, also das atmosphärische CO2.
Ja, ich meine,
das war halt krass.
Für mich macht das jetzt kommt der Freilandökologe, macht das auch irgendwie Sinn, dass das so ist, Weil es gibt ja von Natur aus sehr, sehr viele Gewässer, die sauren pH-Wert haben. Also
ja.
Moore zum Beispiel, aber auch ganz blöd, viele Waldschimpel, weil da das ganze Laub reinfällt. Da sind Huminsäuren drin, die lösen sich. Deswegen sind die auch häufig so braun. Das ist auch ein saurer pH-Wert und teilweise auch echt arg sauer. Also deswegen hätte es mich jetzt gewundert, wäre es nur auf den pH-Wert geschuldet quasi. Ja, spannend.
Und das ist halt krass. Also die haben halt Langzeitstudien genommen, also Langzeitdaten genommen von 4 deutschen Ruhrtalsperren, Sorpelister, Möhne und Henne. Und die Langzeitdaten erstreckten sich halt von über 35 Jahren, wo man halt wirklich sehen konnte, dass der CO2 kontinuierlich angestiegen ist. Dementsprechend natürlich auch kontinuierlich der pH-Wert gesunken ist. Und deswegen wollte man gucken, ist es der pH-Wert oder ist es das CO2? Und man hat halt schön gesehen, okay, mit sinkendem pH können die sich immer noch verwandeln und können halt Räuber erkennen und demnach nicht so gut gefressen werden und sich vor den Räubern eben schützen und beim Anstieg vom CO2 eben nicht mehr. Und jetzt überlegen wir nochmal, warum habe ich das jetzt alles so in diesen 3 Folgen gemacht?
3.
Ja, 3 Folgen.
3.
Genau. Nee, 3. Weil was hatte ich denn in der vorletzten Folge für ein Thema? Erinnerst du dich noch?
Hatten wir Hunde.
Nee.
Schwebfliege? Kartierung? Nee. Hunde? Dann kam...
Was passiert denn, wenn wichtige Filtrierer in einem Gewässer wegfahren?
War doch letzte Folge, oder nicht? Das Gewässer, ach, die Blaualgenfolge. Ja, klar,
genau.
Das Gewässer kippt um, klar. Ja,
genau.
Das, ja.
Und das ist halt der springende Punkt. Ne? Also ich habe ja letzte Folge erzählt, dass die Daphnien wichtige Filtrierer sind. Und davor in der Folge habe ich über Cyanobakterien gesprochen, die eben, naja, hört selber rein, ich brauche es jetzt nicht nochmal wiederholen, aber Cyanobakterien, mega scheiße, Gewässer kippen, es kommt zur Algenblüte. Und wenn durch den Klimawandel bedingt jetzt auch noch wichtige, wirklich Daphnien sind eine der wichtigsten Filtrierer in unseren Süßgewässern, geht abends mal an den See und haltet da mal ein Wasserglas rein, ihr werdet Daphnien rausfischen. Und das ist halt richtig, richtig mies. Und ich finde es natürlich auf der einen Seite total gut, dass es so Flagship-Arten für den Klimawandel gibt, wie zum Beispiel den Eisbären. Darunter kann sich irgendwie jeder was vorstellen, so ein Eisbär auf einer Scholle. Aber wenn man mal bedenkt, dass so kleine Viecher, ne, so ein Millimeter groß, dass die so eine Wirkung haben auf unser Ökosystem und auch was den Klimawandel angeht, dass wir unsere Hunde nicht mehr in irgendwelche Seen packen können, weil die dann irgendwie verenden könnten, wegen der Algenblüte, dann ist das schon krass, finde ich.
Ja, also.
Weil das hat einfach so große Auswirkungen.
Ja, genau. Also jetzt mal von den Blaualgen abgesehen und der Filtriererwirkung. Es sind super viele Arten abhängig, also im Nahrungsnetz von so Tieren wie Daphnien. Also so kleine Arten, da baut
ja,
so super
noch,
viel
genau.
drauf auf. Das klingt jetzt erstmal so cool. Das ist ja für die Fische gut, wenn die besser bekommen. Nee, ist es auf Dauer nicht, weil wenn dann der Bestand dann sinkt, ist es ja auf Langzeit nicht so gut für die Fische, wenn dann weniger Nahrung zur Verfügung steht. Also dementsprechend ist es, das ist natürlich jetzt deutlich komplizierter, als ich das jetzt so runtergebrochen habe, aber im Endeffekt sind Organismen, die so in Massen vorkommen, immer nicht so gut, wenn es denen schlecht geht. Also das kann man im Meer auch auf Plankton zum Beispiel übertragen. Das ist ein ähnliches Problem, gleiches Dilemma. Also wenn kleine Organismen wegfallen, die so riesen Biomassen vor allem ja auch eigentlich haben, ist es echt schwierig, wenn man das aufs Gesamtbild bezieht. Also ist natürlich immer möglich, dass dann irgendwas anderes da reinrückt. Ganz gerne auch mal was Fremdart quasi, also ein Neubürger. Aber ja, es ist halt nicht immer so. Und deswegen Anpassung in so einem schnellen Rahmen ist evolutionär teilweise recht schwierig, auch wenn ich da finde, dass prinzipiell noch am besten können. ist es halt schwierig, wenn selbst die das nicht hinbekommen.
Also vielleicht beim nächsten Mal, aber sowas kann man halt auch nicht geil vermarkten, ne? So ein Wasserfloh in dem See ist nicht so geil zu vermarkten wie der Flagship-Eisbär auf der Scholle, ne? Also.
Ja.
Ich kann, ja. Aber eigentlich müsste es solche Bilder öfter geben, wie jetzt der Wasserflug
müsste es
im See.
Ich. Also, klar, das ist ja aber auch die Biologenbrille. Ich kann den, ich ja, kann den Eisbär noch nicht mehr auf der Scholle sehen. Das geht mir auch am Sack.
Ja, es ist, wie gesagt, mir geht Trump auch mega auf und sagt, aber wir dürfen wirklich nicht anfangen, dass wir daran habituieren. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht habituieren an solche Bilder. Abstumpfen.
Ja.
Dürfen nicht abstumpfen, uns nicht daran gewöhnen mit dem Satz, ja, ja, das ist ja so, sondern wir müssen immer weiter schockiert bleiben.
Also, mir hilft das tatsächlich, vielleicht für alle, wenn man einfach mal rausgeht und man sieht das in seinem Umfeld schon, finde ich immer ganz gut. Gerade nach so Trockenperioden, also vielleicht, ich nehme das noch ein bisschen deutlicher wahr als andere. Andere freuen sich, wenn da monatelang schönes Wetter ist und nur Sonne und kein Regen. Ich kriege dann immer schlechte Laune und gucke dann einfach mal. Ich habe dann meistens meine Bäche hier ums Haus ganz gut im Blick, aber auch wir haben ein großes Hochmoor hier direkt am Haus. Da sieht man das halt total krass, ne? Also das, die Torfmoose trocknen dann komplett aus. Da ist keine Schlenke mehr voll mit Wasser. Der Bach ist irgendwann auch leer. Ne, das sind so ja, Beobachtungen, die jeder machen kann.
Wir dürfen uns an diesen Anblick nicht gewöhnen.
Also man muss sich ein bisschen an den Anblick gewöhnen, weil es halt in Zukunft normal sein wird. Aber man muss aufmerksam sein.
Das dürfen wir nicht zulassen.
Es ist leider ja, so, aber man sollte das bewusst wahrnehmen und sich das vielleicht ab und zu mal ins Gedächtnis rufen. Genau.
Ja. Okay, Niklas, was hast du mitgebracht?
Ich habe was Schönes mitgebracht.
Sehr schön. Du bist immer hier der Good Cop, ne? Ich bin immer so der Bad Cop,
ja,
hier hat sich rausgestellt.
Ja.
Na gut.
Aber ich habe was mitgenommen, was jeder jetzt wieder beobachten kann, denke ich. Ist wieder was für die letzte Pipi-Runde so gefühlt.
Sehr schön.
Ja, Fledermäuse. Ich habe es letztes Mal, glaube ich, schon angeteasert. Dann haben wir die Folge abgekürzt, weil die Daphnien dann doch so spannend waren, dass wir das einfach gedacht haben, okay, das passt, das reicht an Input erstmal.
Ja.
Fledermäuse. Warum Fledermäuse, Jenny? Hast du eine Idee?
Also vielleicht Fun Fact, ich nenne sie immer Flederratten.
Warum?
Einfach, weil ich es lustig finde.
Okay.
Weiß
okay.
Ich nicht. Oh, Mäusis. Ich finde, das sind, ja, für mich sind es Flederratten. Also vielleicht, weiß ich nicht, wir haben gerade wieder sehr viel Ausflug.
Ja.
Also Paul ist gerade zum Beispiel weg.
Ja.
Der ist gerade aktuell, also der ist vor einer halben Stunde los, weil die heute Fledermausausflug haben.
Dafür muss man aber auch gar kein Biologe sein oder Biologin, um das zu beobachten, weil Fledermäuse gerade super, super, super aktiv sind. Die machen ganz viel Kram jetzt quasi vorm Winter noch. Und wie spannend das teilweise sein kann, da komme ich gleich zu. Erst möchte ich vielleicht für den Anfang, bevor die einen oder anderen dann doch sagen, ist mir zu langweilig, Tipp geben, wie man die beobachten kann. Also gerade jetzt, ich habe gesagt, also letzte Pipi-Runde, also kurz bevor es dunkel wird. Es wird jetzt schon langsam, hier ist schon um 8, glaube ich, dunkel. Also es ist echt schon früh mittlerweile. Bei euch ist es noch mal ein bisschen länger, glaube ich.
Bei uns ist Viertel vor 8 Sonnenuntergang, bis es dann dunkel ist, ist ein bisschen länger.
Ja. Und zu der Zeit, gerade so Dämmerung, kann man, wenn man, sage ich mal, am Waldrand, im Park, reicht aber manchmal auch eine Baumallee oder so, spazieren geht und einfach mal so gegen den Himmel guckt. Oder auch an Straßenlaternen, das geht auch manchmal ganz gut. Einfach mal gegen den Himmel gucken und ich wette, jeder von euch entdeckt da Fledermäuse. Weil die momentan total abgehen. Auch gerne mal mit Taschenlampe an Gewässer. Kannst du die super mit der Taschenlampe mal beobachten oder reicht, musst nicht mal eine Taschenlampe haben. Das reicht auch teilweise wirklich gegens Licht von Straßenlaternen. Erkennt man, wie die kleinen Fledermäuse dann im Kreis rumfliegen.
Und ich wollte gerade sagen, hier die Städte an den Straßenlaternen.
Genau,
einfach mal
stehen bleiben und gegens Licht gucken und gucken, ob man was entdeckt. Hundertprozentig. Wird jeder fündig. Deswegen, und man einfach mal länger beobachten, gucken, was die so machen. Vielleicht entdeckt man dann einen und die ein oder andere Verhaltensweise, die ich jetzt so gleich erklären werde, was die so treiben im Herbst. Genau.
Erzähl mal.
Ja, ich will noch einen Tipp geben. Also jetzt fühlen, jetzt gibt's noch, genau, wenn einem das nicht reicht, ne, und man vielleicht noch ein bisschen mehr Input haben möchte, es gibt ganz viel Angebote, fast von jeder Biostation, mindestens einmal im Monat eigentlich, gibt's so Fledermauswanderungen, müsst ihr einfach mal gucken, beim NABU, beim LBV, beim BUND oder nicht BUND, beim Bund Natur. Bund Natur ist es nicht BUND. genau.
Doch, das ist der doch.
Echt?
BUND ist doch Bund.
Ja. Okay. Genau, also einfach mal gucken. Gibt's ganz häufig Angebote, wo man dann mit einem Bärdetektor unterwegs ist und die mal hören kann. Also die plappern ja auf einer Frequenz, die wir nicht hören können. Das ist einfach zu hoch, beziehungsweise manche Arten kann man sogar hören, wenn man gutes Gehör hat. Ja, genau. Das so, wie man zum Tipp, wie man so die beobachten kann. Und jetzt so ein bisschen dazu, was die so machen, weil Fledermäuse sind, sollte man nicht denken, es sind ja Säugetiere. Es ist eine eigene Ordnung, es sind Fledertiere. Und die sind hoch sozial. Es sind wirklich krass soziale Lebewesen. Und
würdest du sagen, sozialer als
Hunde? Habe ich letztes Mal ja gesagt. Ich würde fast so weit gehen. Weil, also ich habe auch ein bisschen was mitgebracht, was so, also, weil, machen wir gleich. Alles nacheinander.
Okay, eins also, nach dem anderen. Eins nach.
Genau. Es geht ja jetzt im Herbst, geht so, haben Fledermäuse noch relativ viel zu tun. Einerseits paaren sich ganz viele von unseren heimischen Arten genau jetzt. Also die paaren sich jetzt und speichern dann die Spermien über den Winter, um dann quasi nächstes Jahr, wenn es dann wieder losgeht, die Eier zu befruchten, also die Eizellen zu befruchten und dann schwanger zu sein, während man dann wieder fressen kann.
Moment, Sekunde mal. Also die Weibchen speichern das Sperma den ganzen Winter über, bis nächstes Jahr im Frühjahr.
Ja, ist bei ganz vielen unserer heimischen Arten so.
Wo haben die das denn? Haben die so einen Rucksack auf oder was?
Ja, da muss ich, habe ich tatsächlich nicht tief genug recherchiert, aber
hab ich
hast mich erwischt, ja. es gibt doch bei welchem war nochmal das Receptaculum seminis? Bei welchen Tieren war das nochmal? Mhm. Ich krieg's nicht mehr hin.
Waren das nicht die Schnecken?
Das kann sein, ja. Aber das werden sie dann ja nicht haben, weil das ist ja viel zu weit weg. Was haben die denn? Ich kann's dir nicht sagen. Ich werde es nachgucken und nachreichen.
Okay, du kannst ja mal weitermachen und ich kann ja mal gucken.
So. Und man muss sich ja.
Ihr seid wieder live dabei bei der Recherche.
Man muss sich ja irgendwie finden im Herbst. Gerade Fledermäuse, die sind ja immer im Dunkeln unterwegs. Und wie machen das? Wie eben schon erzählt, die plappern. Die plappern ohne Ende. Und wenn man einen Bärdetektor hat, kann man das auch hören. Also die alle Arten haben verschiedene Frequenzen, auf denen die rufen. Und ja, die kommunizieren super, super viel. Und im Herbst locken die Männchen tatsächlich die Weibchen mit Balzgesängen an. Also die versuchen die wirklich mit Gesängen zu bezirzen, dass die angeflogen kommen und versuchen die dann von sich zu überzeugen. Also das ist eine Fledermaus. Das verbindet irgendwie jeder mit irgendwie gruselig oder sonst irgendwas. Ich finde es einfach nur die Vorstellung so süß, wie so ein kleines Männchen da irgendwo hängt und ein Lied trällert, um ein Weibchen anzulocken. Das finde ich irgendwie eine sehr süße Vorstellung.
Wie bei Vögeln, ne?
Ja, wie bei Vögeln. Aber es sind halt Säugetiere. Irgendwie ist das
das ist
noch ein bisschen, genau. Weil das machen ja nicht so viele Säugetiere. Gibt ein paar, die es auch machen, aber nicht so viele, die so schön singen. Und naja, es gibt ja, sag mal, was kommt nach der Paarung, wenn man, was ist das fertige Ergebnis? Jungtiere. Die kommen, die kommen im Sommer. Und die müssen aber ganz viel noch lernen. Ja, die lernen tatsächlich aktiv von den Elterntieren oder von den Gruppen, also von den anderen erwachsenen Tieren, so, so viel, gerade was die Quartierstandorte angeht. Also, ihr müsst wissen, Fledermäuse sind sehr traditionelle Tiere, die haben häufig, die kennen ihre Reviere, Winterrevier, Zwischenrevier, Sommerrevier. die brauchen ja häufig Höhlen und die kennen die. Die merken die sich und die teilen die quasi, geben die weiter an ihre Artgenossen und vor allem an ihre Jungtiere. Also da fliegen die Eltern tatsächlich mit den Jungtieren rum und zeigen denen, okay, hier kannst du zwischendurch schlafen, hier kannst du, das ist ein guter Platz für den Winterschlaf, weil Fledermäuse halten ja einen Winterschlaf. Die, dazu kommen wir dann auch gleich, weil die müssen ja wissen, wo alles ist, gerade wenn der Winter dann vielleicht doch mal früher kommt oder schneller kommt, dann muss man ja schon mal wissen, okay, wo kann ich hin, wo ist es sicher, wo werde ich nicht kalt erwischt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das zeigen einem die Elterntiere. Und das finde ich auch sehr süß.
Das ist auch sehr süß, ja.
Und dann kommt es häufig auch zu sogenannten Schwärmereignissen. Heißt, also da sind dann wirklich große Anzahlen von Fledermäusen, die dann um diese Quartiere schwärmen. Und ja, da sind dann häufig ganz viele Jungtiere dabei. Dort findet aber auch Partnerfindung statt. Und ja, also das ist ein soziales Happening teilweise, wie diese.
Ist das denn im Sommerquartier oder im Winterquartier oder gar nicht in einem Quartier?
Das, vor dem Winterquartier findet das statt, dieses Schwärmen häufig zu dieser Jahreszeit, genau. Und ja, es ist halt wie so ein soziales Happening. Das finde ich halt so toll, wenn die dann wirklich alle zusammenkommen und dann miteinander
quatschen. Also wieder Festival.
Ein bisschen, ja, genau. Wieder wie ein Festival, genau. Ja, okay. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber teilweise sind die Winterquartiere ganz weit von den Sommerquartieren weg von den Fledermäusen. Also Fledermäuse machen auch einen Herbstzug wie Vögel. Zumindest manche Arten. Nee. Manche Arten fliegen teilweise über 2000 Kilometer, um zu ihrem Winterquartier zu kommen. Und das finde ich schon ziemlich krass. Also es gibt Rauhautfledermäuse, die fliegen von Lettland bis nach Spanien.
Krass.
Und das sind so kleine, also winzige Tiere, die, ich finde das einfach toll.
Ich finde es krass, ne? Ja. Guck mal, ne? Die Schwebfliege ist ja viel kleiner als jetzt die Fledermaus. Ja. Und da kannst du dich viel begeistern. Und bei der Schwebfliege, da warst du gar nicht so begeistert.
Ja.
Niklas?
Weil es irgendwie ein Insekt ist.
Ja, aber das ist ja voll krass für
einen Insekt. Ja, das stimmt. Das stimmt auch. Es ist auch krass. Aber irgendwie sind Fledermäuse, ich finde die einfach toll.
Ja, okay, ja. Man merkt.
Und, das ist natürlich anstrengend. Fledermäuse sind super kleine Säugetiere. Säugetiere haben einen, also erstmal, wenn Tiere sehr klein sind oder eine Körpergröße sehr klein ist, dann haben die häufig einen relativ hohen Energieaufwand. Gerade bei Wirbeltieren ist das so, die brauchen unheimlich viel Energie, gerade weil die ja fliegen können. Also die müssen ganz, ganz viel fressen, damit die überhaupt überleben. Und ich sag mal so, wenn man auf dem Weg ist ins Winterquartier, da kannst du ja nicht deine ganze Energie schon verschießen, weil du brauchst die ja eigentlich auch für die Überwinterung. Wie machen die das? Hast du eine Idee?
Nee.
Es nennt sich so
Die sammeln?
Ja, so ungefähr. Das nennt sich tatsächlich Fly and Forage. Heißt, die unterbrechen den Zug, gehen runter auf dann häufig Gewässer und jagen da und fressen sich den Wamst voll, fliegen weiter. Wenn die Hunger haben, gehen die wieder runter, fressen. Und dann geht es so Stück für Stück weiter quasi. Also es ist nicht in einem durch, sondern.
Sind die eine Konkurrenz zu den Schwalben?
Naja, also dadurch, dass sie Schwalben tagaktiv sind und Fledermäuse nachtaktiv, würde ich jetzt sagen, so vielleicht bedingt.
Aber so gegen Dämmerung, wenn man da an einem Gewässer steht und die Schwalben fliegen darüber, um die Insekten sich wegzusnacken.
Ja, aber ich würde das jetzt nicht, also die haben ja beide einen relativ, sind ja wenig spezifisch, Hauptsache genug Fluginsekten und dann sollten eigentlich genug da sein für alle unter normalen Umständen. Also
gibt's da Konkurrenz?
Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich weiß nur, dass wenn die zu früh rauskommen, die Fledermäuse, weil also das passiert auch mal, gerade wenn die ein bisschen ausgehungert sind, dass die halt schon sehr früh fliegen. Und da weiß ich halt, dass so der ein oder andere Falke oder auch die ein oder andere Eule gerne mal sich die sehr aus der Luft holt.
Okay, das heißt, es ist auf jeden Fall gewährleistet, dass sie nicht so früh rausfliegen.
Ja, genau, das sollte passieren, genau. Und ja.
Kann ich dich noch mal was fragen zu den Winterquartieren?
Ja.
Du hast ja gerade gesagt, dass die das an ihren Nachwuchs weitergeben und das gelernt wird, ne? Was passiert denn jetzt? Ich meine zum Beispiel, mein Mann, also Paul, der ist ja gerade unterwegs, wieder ne, für einen Job, ne? Also es ist ja ein Planungsbüro. Ja. Das heißt, hier müssen Ausflüge beobachten und so weiter. Und du kannst dir vorstellen, was da passiert wird, ne, also das Gebäude soll ja dann mit Sicherheit, also ich habe jetzt keine Ahnung, aber in der Regel ist das ja so, dass es abgerissen wird. Das heißt, das Winterquartier fällt für die weg. Das heißt, Wiederwehr muss ja dann für Ausgleichsmaßnahmen sorgen.
Ja.
Wie passiert das denn? Also suchen die dann sich ein neues Quartier? Wie lernen die das?
Ja, ist ein ganz schwieriges Thema, weil es ist dann tatsächlich, wenn es wirklich ein Winterquartier ist und das auch noch ganz gut besetzt ist, ist es nicht so einfach, das einfach abzureißen. Also da kenne ich Beispiele, wo die gesagt haben, so, pff, nö, ist nicht. Fertig.
Ich kenne die nicht, tatsächlich.
Also gibt's Beispiele, ist dann sehr spezifisch. Also ich kenne ein Beispiel für die Mopsfledermaus zum Beispiel. Da haben die gesagt, so, keine Chance. Okay, ihr könnt oben gerne, könnt oben gerne machen, was ihr wollt. Aber unten bitte nicht. Und wenn ihr oben was macht, dann müsst ihr den Keller so ausbauen, dass der optimalste ist für die, damit das Winterquartier nicht verloren geht. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich kenne auch Beispiele, wie man das Winterquartier ausgeglichen hat. Heißt, man hat daneben quasi ein künstliches Winterquartier gebaut und musste die Stück für Stück umziehen. Mhm. Sowas gibt's auch. Dass man dann wirklich sagt, okay, könnt das abreißen, dann müssen wir aber für Ersatz sorgen. Das ist so. Und dann muss man sich was einfallen lassen. Da muss man dann teilweise auch echt kreativ werden, wie man die dann quasi umgesiedelt bekommt, wie man die vernünftig untergebracht bekommt. Das geht.
Das heißt, die können
das
umlernen.
Aber das ist sehr aufwendig. Die können das umlernen, ja. Also, aber heißt nicht, dass das innerhalb von einem Jahr geht. Das kann man auch schon mal sagen.
Also,
das kann teilweise sehr lange dauern. Ihr Baustelle geht halt nicht so schnell weiter wie gewünscht.
Aber ist es nicht so, dass man teilweise auch guckt, dass die irgendwie aus ihren Quartieren raus sind, egal ob jetzt Sommer- oder Winterquartier, und dann, wenn alle ausgeflogen sind, dass man dann abreißt?
Naja, dann musst du das Winterquartier trotzdem ersetzt haben. Und das musst du dann schon ersetzt haben.
Ach so,
und das muss funktionieren.
Okay. Das ist gegeben.
Gegeben, ja. Das muss so, also rein vom Gesetz her, es gibt Ausnahmen, aber prinzipiell Gesetz bei uns musst du das vorher ausgeglichen haben.
Okay, das heißt, die werden schon auch geschützt, da wird drauf geachtet.
Da musst du drauf achten, weil sonst hast du ein Problem. So, ja. Genau.
Kann ich dich noch was fragen?
Ja, klar.
Warum sind die denn so schützenswert?
Fledermäuse sind, haben nicht ganz so doll wie Daphnien, aber wohl, ich will das gar nicht bewerten eigentlich, haben auch natürlich ihre Funktion im Ökosystem. A, Fledermaus, das passt auch gerade zu meinem nächsten Punkt auf meiner Liste. Die fressen unfassbar viele Mücken.
Mhm. Also gut für uns.
Also und gut für uns und natürlich auch so für Krankheitserreger-Eindämmung und so. Ne? Das ist auch Thema gerade in den Tropen. Und das machen sie natürlich auch vermehrt jetzt zu dieser Zeit, weil sie ja möglichst fett in den Winterschlaf wollen. So, das ist natürlich ein Thema.
Oh, fressen die dann auch die ganzen Tepoliden? Weil die sind jetzt hier gerade bei uns immer an den Häuserwänden.
Kann gut sein, ne? Ja.
Die sind ja richtig viel.
Alles, was geht. Wenn es alles, was geht. Ja. Und naja, also das Thema, ich finde die Frage auch immer so, warum sind die schützenswert? A, sind es natürlich, also Biodiversität ist immer schützenswert, weil wir nicht wissen, was wir verlieren, wenn wir Arten verlieren, weil häufig, wenn eine Art geht, geht nicht nur eine Sache, also eine Art verloren, sondern mehrere. Gerade bei Fledermäusen gibt es unheimlich viele Parasiten, die sehr wirtsspezifisch sind. Genau, ist natürlich auch für uns vom Vorteil. Fledermäuse sind unfassbar viele, also häufig Reservoire für Krankheiten. Das klingt jetzt erstmal blöd, aber wir haben es an Corona gesehen. Wenn man halt den Wirt nicht kennt und eventuell Antikörper aus dem gewinnen kann, ist es blöd, wenn die Krankheit trotzdem noch da ist, aber der natürliche Wirt so selten ist, dass man das vielleicht nicht mehr herbekommt. Also, ne, man muss dann immer ein bisschen weiterdenken, dass Biodiversität ja nicht nur, das klingt immer so für jeden, dass das irgendwie nur die Artenvielfalt ist, ist es nicht. Es geht auch um die Genetik der Tiere, also die einzelnen Gene können wertvoll auch für wirtschaftliche Zwecke sein. Ne, das will kein Freilandbiologe immer hören, aber es ist so. Genau, deswegen ist jede Art, die wir verloren haben, eine zu viel, weil wir nicht wissen, was wir dadurch verloren haben, vielleicht für die Zukunft. So, das können wir gar nicht bewerten, das können wir nicht messen und dementsprechend sind prinzipiell meiner Meinung nach alle Arten schützenswert, auch weil wir dafür verantwortlich sind, dass es denen schlecht geht. Also da geht es auch ein bisschen um Verantwortlichkeit. Meiner Ethik nach gilt Verursacherprinzip, wenn wir Scheiße bauen, müssen wir dafür Verantwortung übernehmen.
Es gibt ein tolles Bild dazu, was mal der, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, ich habe es gerade versucht zu googeln, aber es war auf jeden Fall jemand aus dem Museum, also Alexander König Museum in Bonn. Und da waren wir mal auf Exkursion, kann man das so sagen, haben uns auf jeden Fall das Museum angeguckt und hatten da auch Vorträge und so. Und da waren wir auch in dem Saal von ihm, also im Büro. Und da hatte der ein tolles Bild aufgemacht. Und zwar, wenn man sich mal so einen Computer anguckt und dann nimmt man so eine kleine Schraube weg und dann funktioniert der Computer immer noch. Und dann nimmt man die nächste Schraube weg und der Computer funktioniert immer noch. Und das geht dann immer so weiter. Und nachher funktioniert der Computer nicht mehr, aber man kann nicht mehr nachvollziehen, an welcher Schraube hat es gelegen. So ja. Kann man sich ungefähr ein gutes Bild vorstellen, was Biodiversitätsverlust macht, warum jede Art schützenswert ist. Und ich habe natürlich diese Frage ganz gezielt gestellt, um damit du genau diese Antwort gibst.
So, genau. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Sorry. Alles gut. Ja.
Kann ich alles schneiden.
Jetzt geht's hier weiter. Nee, alles gut. Es ist, ja, genau. Dementsprechend sind Fledermäuse schützenswert. Jetzt vielleicht noch, da vielleicht noch kurz als Ergänzung. Hier mit den Quartieren. Die sind zwar quartierstreu, die probieren aber auch immer neue Quartiere aus und suchen auch neue Quartiere. Das machen die auch im Herbst mit. Quasi, dass die immer, klar, die müssen ja, es wäre dumm, wenn sie sich immer auf alles verlassen würden. Dementsprechend, genau.
Das heißt, die haben einen eingebauten Notfallplan.
Ja, haben sie. Das müssen sie natürlich auch, weil
Sinn,
das kann ja immer
irgendwas
passieren. Wenn
man mit Menschen zusammenlebt, macht das Sinn, das zu haben.
Und das tun ja Fledermäuse super häufig. Also es ist jetzt nicht so, dass die selten in menschlicher Nähe wohnen. Also dementsprechend ist es schon wichtig, dass man da vielleicht einen Notfallplan hat. So, jetzt noch vielleicht zur steilen These von mir, dass Fledermäuse so sozial sind, beziehungsweise sozialer als Hunde. Warum sind Hunde denn deiner Meinung nach so sozial?
Es gibt einen Domestikationsprozess.
Ja,
ich
will nicht.
Dann gibt es noch eine gezielte Zucht, wo es ganz doll an den Menschen selektiert wurde.
Ja.
Und auch, dass die, also ja, von den Wölfen abstammen und von Wölfen weiß man ja, dass die im Rudel leben, dass die in einem Familienverband sind. Man glaubt sogar, dass es eine Koevolution gibt, dass Menschen so geworden sind, also so sozial geworden sind, weil es eben Koevolution war mit den Wölfen. Also gibt es mehrere Theorien.
Aber sind Hunde deiner Meinung nach selbstlos?
Nein, ich kenne kein Tier, was selbstlos ist.
Oder beziehungsweise helfen Hunde einander?
Ja, aber nicht bedingt. Also nicht unbedingt, aber so den Altruismus im Tierreich, würde ich sagen, gibt es nicht. Es gibt eine Gesamtfitness, die kann man ausrechnen, aber kein Altruismus.
Ist ganz lustig, bei Fledermäusen ist es nämlich nachgewiesen, dass die also erstmal Freundschaften pflegen. Das fand ich sehr süß. Aber das kennt man von mehreren Arten, deswegen das ist jetzt für mich noch nicht so das Totschlagargument. Aber die haben in einem Laborexperiment nachgewiesen, dass Fledermäuse, die sich nicht kennen, gegenseitig vom Verhungern retten.
Die sich nicht kennen?
Die sich nicht kennen.
Okay, das ist
vom Verhungern retten.
Wie, hä?
Das wurde mit Vampirfledermäusen getestet. Und da wurde geguckt, da wurden halt, ne, die haben das halt getestet, wie ist das so bei sozialen, bekannten Tieren, war es ja irgendwie erwartbar, dass die halt sagen, okay, die haben halt Blutmahlzeiten bekommen und dann teilten die das quasi, haben es ausgewirkt für ihre Freunde, aber eben auch für komplett fremde Fledermäuse, die einfach nur am Verhungern waren. Das finde ich crazy.
Ja.
So einfach eine, also wirklich, wer fremd ist, sagt, okay, ich bin voll, du brauchst was, hier hast du was. Das finde ich absolut geisteskrank. Also ich habe ja jetzt schon ein paar so soziale, also, ne, dass die im Nachwuchs alles zeigen, dass die super viel miteinander reden, dass die auch viel plappern. Fledermausbabys müssen übrigens auch reden lernen, das finde ich auch total süß. Ja,
wie Vögel, ne?
Die plappern, ja, die plappern am Anfang wohl ganz viel drum und müssen das auch üben und so. Deswegen, die reden unfassbar viel miteinander. Die putzen sich auch gegenseitig und so. Also die sind ganz, ganz sozial, ist natürlich auch, wenn man in so großen Gruppen lebt. Also es gibt viele Fledermausarten, die wirklich in riesen Gruppen leben und direkt nebeneinander an sich kuscheln und so. Da musst du natürlich sozial sein. Das geht nicht anders. Und es sind eben auch Säugetiere, sind halt schon weit entwickelte Tiere. Aber dass die sich halt gegenseitig helfen, obwohl sie sich nicht kennen, finde ich absolut crazy.
Das ist wirklich, ist das egal, welches Geschlecht, also ob getrennt geschlechtlich oder auch gleichgeschlechtlich?
Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken
in der
Studie.
Das wäre interessant zu wissen. Weil wenn das jetzt auch noch gleichgeschlechtlich passiert, also ein Männchen hilft einem Männchen und ein Weibchen hilft einem Weibchen, dann habe ich wirklich ein riesiges, großes Fragezeichen. Bei getrennt Geschlecht könnte ich mir noch vorstellen, dass das passiert.
Ja, ich muss es dir nachgucken.
Kannst du das gerade machen?
Muss die Studie noch mal. Ja.
Ich kann ja in der Zwischenzeit mal sagen, warum mich das so interessiert. Es gibt in der Biologie die sogenannte Hamilton-Regel. Die Hamilton-Regel lautet, R mal B ist größer als C. Klingt jetzt mal komisch, ist aber gar nicht so komisch. Das R steht für den Verwandtschaftskoeffizienten, also zwischen dem Geber und dem Empfänger. Das B ist der Nutzen für den Empfänger, also der Benefit. Und C steht für die Kosten. Also die Kosten für den sogenannten Altruisten. Das heißt, die Kosten müssen immer niedriger sein als der Nutzen. Und das beschreibt quasi die Gesamtfitness. Also Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe eine Schwester. Nehmen wir einfach mal an, ich habe eine Schwester, so. Und meine Schwester hat Kinder und ich würde mich um die Kinder meiner Schwester kümmern. Dann mache ich das quasi nicht aus altruistischen Gründen oder weil ich ja so nett bin, sondern weil es ja für die Gesamtfitness gut ist, weil meine Schwester teilt sich ja mit mir Genmaterial und die Kinder meiner Schwester beinhalten ja auch zum Teil mein Genmaterial. Und indem ich quasi die Pflege der Kinder meiner Schwester da helfe, bringe ich ja wieder mein Genmaterial in die nächste Generation. Das heißt,
ja, ich hab's jetzt tatsächlich.
Ja, ganz kurz dazu. Also richtiger Altruismus ist deswegen nicht so, also man sagt halt, das gibt es nicht. Vielmehr geht es immer um die Gesamtfitness und nicht nur um die Fitness vom Individuum, sondern man guckt halt einfach, dass das Genmaterial, egal über mich oder über meine Verwandten, eben in die nächste Generation gebracht wird.
Ja, passiert. Also schlägt in dieselbe Kerbe bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, weil in dem Experiment, zwar egal welches Geschlecht.
Okay, das ist crazy.
Es ist, nee. Dazu muss man ergänzen, dass Fledermäuse ja ihre Jungtiere in der Gruppe aufziehen.
Ja, okay.
Heißt, die Tiere.
Tada! Und wieder kein Altruismus.
Genau, haben wir es wieder. Ja, genau.
Entlarisch.
Trotzdem finde ich es ziemlich hart, dass sie es machen.
Ja.
Also das ist halt, es wird als kleines Investment quasi in die Zukunft gesehen so wird es interpretiert, dass die quasi sagen, okay, wir geben dir jetzt was ab, dann bist du Teil der Gruppe.
Ja, voll.
Oder vielleicht auch nicht. Dann haben wir halt Pech gehabt, aber es ist halt quasi ein Risikoinvestment, was man dann als Fledermaus trägt, um zu gucken, okay, vielleicht ist der Zugewinn für die Gruppe, weil wenn die Gruppe stark ist, dann können wir auch gemeinsam unsere Jungen großziehen und das ist cool.
Ja. Ja, also hat die Realismuskeule wieder reingeschlagen.
Ja, wer das nicht hören mag, der kann den letzten Teil einfach skippen. Die machen das, weil sie einfach nett sind.
Genau.
So, das war's von den Fledermäusen.
Cool.
Trotzdem finde ich sie hochsozial.
Ja, sind sie auch. Ich bin aber immer noch nicht bei dir, wenn du sagst, dass sie mehr sozial sind als Hund. Aber ich glaube, das muss ich auch sagen.
Ja, ich finde Hunde ehrlicherweise meistens relative Ego-Schweine.
Absolut. Klar, voll. Ich würde es bei Wölfen sagen. Wölfe sind hochsozial. Ja, Hunde auch. Ja. Hunde sind halt, die sind halt
Hunde nutzen nur die soziale Ader der Menschen.
Genau,
aus.
Also der Mensch ist die ökologische Nische für den Hund, weil, wie gesagt, der Hund ist ja eben ein Haustier und hat absolut
ein Parasit.
Ja, hat gar nichts mehr mit der Natur irgendwie gemein. Aber Wölfe sind halt crazy sozial, ne? Müssen sie auch sein, ja. Die jagen im Rudel und Hunde, naja, vielleicht noch Meutehunde, aber ansonsten, naja, sind die halt mehr so, das ist mein Mensch, ich hasse euch alle, so. Ja. Jedenfalls die Hunde aus meinem
Film. Ja, aber es ist auch wirklich so. So.
Gut.
Jetzt haben wir wieder maßlos überzogen.
Ja, nicht schlimm.
Aber das war eine gute Folge.
Genau. Guti gut. Dann hören wir uns nächste Woche. Niklas, was hast du für ein Thema nächste Woche?
Schuhu.
Schuhu.
Ich glaub, das
der Waldkauz.
Schuhu.
Yeah. Ja, dann habe ich was Baumiges. Ja, ich bin mal weg von den Daphnien.
Sehr gut.
Es wird mir wieder was sehr ganz gut. Normales geben. Okay, Niklas. Alles dir viel klar. Spaß im Urlaub.
Sehr gut. Danke.
Und wir hören uns nächste Woche.
Und wir
Woche.
Hören uns gleich.
Ja, wir hören uns gleich.
Ja, oder nächste Woche. Gleich. Und ihr hört uns nächste Woche.
Bis dahin.
Tschüssi. Ciao.